So, gut, ja, kommt mal. Also, das ist die Monika Friedpreis, die kommt aus Hamburg und ist in der Ansgar Kirche. Das ist eine sehr ähnliche Kirche, Gemeinde wie die Vineyard. Und wir kennen uns vom Schwanberg. Das. Wir bleiben im Norden. Das sind Jutta und Guido Müller. Die kommen auch aus Hamburg, aber aus der Vineyard Hamburg, Bergedorf. Und sie sind mit Ute und mir zusammen und anderen zusammen in der AG Spiritualität in Vineyard Dach. Und jetzt geht's in die Mitte von Deutschland. Anita Peter kommt aus Frankfurt, ist dort Pfarrerin in der Landeskirche und ich denke, ich kann sagen, wir sind die besten Freundinnen seit 38 Jahren. Wir kennen uns nämlich aus dem Studium und hatten während der ganzen Zeit Kontakt zueinander und teilen unsere Sorgen und Nöte. Durchs Telefon ist es leider so, dass wir uns nicht so oft sehen. Und dann gehen wir weiter in den Süden, nämlich nach Schwäbisch Hall. Heike und Martin Buchwitz leiten die Vineyard Schwäbisch Hall. Und sind mit ihrer ganzen Familie, ich glaube alle vier Kinder machen mit im Worship. Also es sind echte Worshipper, die haben schon als kleine Gemeinde große Worship-Events gemacht im Schwäbischen, wo viele Leute kamen, ganz mutig. Inzwischen ist die Gemeinde gewachsen und ist auch richtig gut auf dem Weg. Und das ist, wir sind zusammen in der Community. Martin und Heike leiten auch ein Netzwerk, so wie ich ja auch. Und zusammen gehören wir dann zum Reinhard Rehberg als unserem Community-Leiter. Und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid. Die anderen stelle ich dann heute Abend vor, aber das sind die, die jetzt etwas mit uns teilen bei der Predigt. Und seid ihr schon bewaffnet mit euren Sachen? Sonst bitte ich nämlich die Anita anzufangen, weil ich habe es ein bisschen thematisch geordnet. Ich weiß nur Stichworte, bitte schön hier oben. Und dann darfst du den Anfang machen. Ich habe sie gefragt, was bedeutet der Heilige Geist für euch? Und möglichst verbindet es mit einem Bibelwort, denn wir predigen ja das Wort Gottes und nicht unsere Erfahrungen.
Ja, es geht um den Geist Gottes, um den Beistand, den Tröster und Ermutiger. Aber es geht auch um Erfahrung und von der möchte ich erzählen. Ich habe in diesen letzten Jahren eine neue, tiefere Berührung und Erfahrung machen dürfen durch den Geist Gottes mit dem Vaterherzen Gottes, mit der Vaterliebe Gottes. Und da hat diese Stelle aus Römer 8, wo Paulus ja schreibt, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern den Geist der Kindschaft, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater, das ist für mich eine ganz wichtige Ermutigung und eine Stelle. Und die andere Stelle, in der Jesus sagt, Markus 10, die Kindersegnung, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Nun haben wir ja Theologie studiert zusammen an der Uni, die Birgit und ich. Und ich bin total verkopft gewesen und ich bin leistungsorientiert, bin ich immer noch. Und ich würde mit Paulus sagen, nicht, dass ich es schon begriffen oder ergriffen hätte, aber ich bin dem auf die Spur gekommen. Und das hat eine ganz neue Freiheit für mich gebracht. Und die will ich immer mehr haben und kennenlernen. Also im Kopf habe ich das schon immer gewusst, dass der Vater im Himmel mich liebt. Aber es war nicht so richtig angekommen, hier unten. Und die Philosophie meiner Familie war, ich arbeite, also bin ich. Und das habe ich sehr lang, sehr intensiv gelebt. Und auch als Pfarrerin in der Gemeinde. Mein Mann ist Physiker, also nicht Pastor oder so. Und ich habe auch Familie, 2 Kinder. Mittlerweile bin ich 2-mal Oma, also da geht's auch rund. Und so habe ich jahrelang hart gearbeitet. Das kann ich gut, mache ich gern, voller Leidenschaft. Aber ich hatte immer den Eindruck, es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich habe alles eingesetzt. Total. Und doch immer wieder den Eindruck gehabt, Anita, es reicht nicht. Es ist nicht genug. Anita, du bist nicht genug. Du musst noch mehr beten. Du musst noch mehr glauben. Du musst noch mehr investieren. Und das habe ich gemacht. Und immer mehr. Und doch immer der Eindruck, es reicht nicht. Es genügt nicht. Anita, du genügst nicht. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich zusammengebrochen bin. Ich bin durch einen ganz, ganz tiefen Zerbruch gegangen. Und in dieser Zeit hat der Geist Gottes, dieser liebevolle Ermutiger und Tröster, mich ganz viel tiefer zu dieser Liebe des Vaters geführt, zum Vaterherzen Gottes. Als Jesus sich hat taufen lassen, da kam ja der Geist Gottes auf ihn und die Stimme des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist so ein bisschen auch mir dabei aufgegangen. Und dann ist Jesus erst in seinen Dienst gegangen. Das war, bevor er seinen Dienst angefangen hat. Und das habe ich neu ein Stück erfahren dürfen. Anita, du bist eine geliebte Tochter des Vaters im Himmel. Anita, du bist geliebt, weil du mein Kind bist. Du bist geliebt. Ich habe das schon oft gehört, das wusste ich. Im Kopf wusste ich es, aber auf einmal mit meinem Herzen habe ich es ein Stück ergreifen können. Und das war eine ganz, ganz tiefe Ermutigung. Und das ist ja meine Identität. Ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Und ich bin geliebt, egal ob ich was tue oder nicht tue. Und ich habe auch immer funktioniert und ich wollte immer stark sein. Musste es ja auch im Dienst. Du liebe Zeit, da ist so viel Erwartung, so viel Druck, wenn man eine Gemeinde leitet. Ja, er hat mir gesagt, hey Anita, entspann dich. Ich liebe dich. Egal wie du bist und wie du drauf bist und wer du bist und was du tust, ich liebe dich und ich bin so froh. Er hat mir auch immer wieder Anschauungsunterricht gegeben. Du liebst doch deine Kinder, meine Bettina, meinen Martin, meine Enkelkinder. Schau sie dir an, du liebst sie doch, weil sie sind deine Kinder. Und ich sage, ja. Und ich darf sein. Und ich darf immer mehr das auch empfangen. Und darin zur Ruhe kommen, ich bin geliebt. Ob ich funktioniere oder nicht. Ob ich schräg drauf bin und ich muss gar nicht alles richtig machen. Und ich muss auch gar nicht immer stark sein. Ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel. Und das ist meine Identität. Und das hat ganz viel freigesetzt und ist immer noch dabei. Ich bin gesagt, ich bin am Anfang dieses Weges. Und auch dieses, dass ich immer mehr seine Liebe empfangen darf. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist. Und ich sag, Vater, ich kann dich nicht lieben aus eigener Kraft. Ich kann mich ja selber nicht lieben. Das fiel mir ja ganz schwer und fällt mir heute immer noch schwer, mich selber zu lieben. Und das auf einmal zu erleben, Heiliger Geist, hilf mir, die Liebe des Vaters empfangen. Hilf mir, die Liebe Jesu empfangen. Und jetzt fange ich an, das ein bisschen stärker zu lernen, zu empfangen, diese Liebe zu empfangen, das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens zu empfangen, gestillt zu werden in der Tiefe, dass er mir Liebe gibt, dass ich ihn liebe, dass ich mich selber liebe und die Menschen an meiner Seite. Da merke ich auf einmal, da fließt was und das setzt etwas frei auf meinem Weg, in meinem Alltag. Und auch in meinem Dienst. Ja, soweit.
Ich möchte sprechen über den Heiligen Geist als den Tröster und Ermutiger. Und das stellen unter das Wort von Psalm 27. Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Als ich mich bekehrt habe, war das so: Jesus, wenn du wirklich auferstanden bist, wenn das wahr ist, was diese Christen behaupten, wenn das wirklich wahr ist, dann hast du das Sagen in meinem Leben. Dann sollst du über mein Leben bestimmen. Und das kann alles bedeuten. Wenn du mich in die Mission rufst, dann gehe ich in die Mission. Wenn du mich in den Orden berufst als Mönch, dann gehe ich in den Orden als Mönch. Weil wenn du der Herr bist, dann ist es egal, was meine Vorstellungen vom Leben waren. Du wirst mich beschenken, du wirst mich gebrauchen, du wirst an mir handeln, egal wo. Gebrauch mich. Als ich meine Frau traf, wir kannten uns nicht, habe sie zum ersten Mal gesehen, ging das Gespräch darüber, dass sie und ich, beide unabhängig voneinander, uns gefragt haben, ob Gott uns in einen Orden führt. Und zwar in den gleichen, komischerweise. Also. Merkwürdig. Also jedenfalls, wir waren dann nicht im Orden, sondern haben geheiratet. Aber wir waren bereit, diese Gelübde auf uns zu nehmen, des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit. Nach ungefähr 20 Jahren Ehe habe ich erfahren, dass ich Krebs habe, und zwar einen der schnellst wachsenden. Und die Zeitspanne, die mir blieb, das war so ein inneres Bild, ja, die Sanduhr läuft aus. Und ich war wirklich in Gefahr, in eine tiefe Depression zu stürzen. Und was soll das noch? Die Kinder waren 17 und 15 und ich habe einfach gefunden, es ist noch nicht Zeit. Es ist einfach noch nicht dran. Und in der Zeit hat Gott zu mir geredet und mich gefragt: Guido, du hast mir damals versprochen, dass du bereit bist, diese drei Gelübde abzulegen. Gehorsam, Armut, Ehelosigkeit oder Jungfräulichkeit oder Keuschheit oder wie auch immer. Ich frage dich jetzt neu, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Ich wusste nicht gleich, was es bedeutet, also Ehescheidung oder ins Kloster, das war irgendwie nicht dran, aber er hat es mir übersetzt. Und zwar ist mir ein Buch über den Weg gekommen und Gott hat dieses Buch gebraucht, um zu mir zu reden, ganz tief drin. Und er hat gesagt, das Wort Gehorsam steht für dich als Zulassen, als dich unterordnen, als draufschauen, wahrnehmen, annehmen, was ist, dir was sagen lassen. Das zweite, Armut, Besitzlosigkeit, was loslassen. Und zwar ein Freisein von den Dingen und ein Freisein für einen Dienst. Bist du bereit, in Armut zu leben, in dieser Form des Loslassens? Und drittens, bist du bereit, Keuschheit zu leben, das heißt, sich mir zu überlassen? Gott fragt mich, bist du bereit, dich mir zu überlassen? Das heißt, dass ich mich ihm hinhalte und fruchtbar werde durch ihn. Ich habe Prostatakrebs und das bedeutet, dass mit Zeugung und Fruchtbarkeit erstmal nichts mehr zu denken ist. Und jedenfalls, er fragt mich, bist du bereit, von mir her fruchtbar zu sein, mir zur Verfügung zu stehen? Und ich kann euch nur erzählen, das ist für mich ein Wort gewesen, das mich unglaublich ermutigt hat, weil es eine Perspektive nach vorn hin geöffnet hat und damit Gott, indem er mich diese drei Dinge fragt, zulassen, loslassen, dich mir überlassen, dass er mir einen Weg aufgezeigt hat nach vorn, dass er was mit mir vorhat und dass er mich vorbereiten will auf die Ewigkeit und dass ich eine Zeitspanne habe bis dahin. Und dass er diese Zeit nutzen will und er fragt mich immer neu, bist du bereit, auch heute diesen Weg zu gehen?
Eigentlich wollte ich einen Übersetzer mitbringen, Schwäbisch-Deutsch. Aber ich werde mir, kennst du? Ja, freilich. Das ist ja super. Von wo kommst du? Von Stuttgart. Ich komme von Ludwigsburg, eigentlich. Deswegen, wir verstehen uns. Also, mindestens einer versteht uns heute, das ist cool. Ich finde es total spannend, die Geschichten von Menschen zu hören. Das inspiriert mich, so einen Gottesdienst auch mal zu machen. Einfach Menschen zu Wort kommen zu lassen, unglaublich. Ich finde es so schön, was Gott im Leben von Menschen tut. Und wir wollen gemeinsam so ein Stück weit von dem teilen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich habe das überschrieben mit der Realität des Heiligen Geistes in unserem Leben. Also diese Frage, Heiliger Geist, ich könnte im Grunde über den Heiligen Geist könnte ich ständig nur schwärmen und begeistert sein und ich 1000 Aspekte von ihm, weil ich finde ihn einfach überhaupt nur super und klasse. Also es gibt da nichts, was ich irgendwie, also einfach genial. Ich komme schwäbisch, gut aus dem Pietismus raus. Wort im Fokus, das Wort Heiliger Geist am Rande mal erwähnt. Nicht in der Form erlebt, dass ich sagen könnte, ja, das war eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und bis ich 30 war, waren wir da drin. Mein Vater war auch Gemeindeleiter. So was scheint sich zu vererben. Ich sage es manchmal zu meinen Kids, wer von euch wird es wohl sein? Nee, oder alle. Auf jeden Fall haben wir uns dann geistlich neu orientiert, sind dann über Umwege der Vineyard-Bewegung begegnet. So mitten im Toronto-Segen. Das war natürlich für mich als Pietist war das echt Hardcore. Das war natürlich komplett die andere Welt und ich habe, glaube ich, etwa 3 Jahre gebraucht, um dann wirklich zu verstehen oder nicht zu verstehen, sondern um das annehmen zu können, dass dieses Wirken des Heiligen Geistes tatsächlich von Gott ist. Also war ein Prozess von 3 Jahren. Wir sind immer nach Bern in die Konferenzen gegangen. Das eine war, ich habe sofort gewusst, ich bin hier zu Hause. Eigentlich habe ich vom Herzen her schon gewusst, dass es Gott ist. Im Laufe der Jahre habe ich dann festgestellt, dass die Menschen aus diesem Wirken des Heiligen Geistes auch manchmal was machen. Also dass es nicht immer der Heilige Geist ist, was ich jetzt sehe. Aber ich habe auch kennengelernt diese Kraft des Heiligen Geistes. Und mein Bezug ist, ich liebe diese ganzen Geschichten in der Apostelgeschichte. Wenn immer davon die Rede ist, dass der Heilige Geist kommt, dann hat man den Eindruck, das muss offensichtlich sichtbar gewesen sein, weil die haben das alles festgestellt. Also das war feststellbar. Und ich möchte euch eine so eine Begebenheit vorlesen, Apostelgeschichte 8, 15 bis 21. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und dann gab es diesen Simon. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegen, bot er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Also ganz offensichtlich war das so, wenn der Heilige Geist gekommen ist, ist das sichtbar geworden. Und ich habe gestern wir haben Samstagsgottesdienst, als ich gepredigt habe, habe ich gesagt, ich habe null Interesse an Manifestationen des Heiligen Geistes, wenn die Früchte des Heiligen Geistes nicht daraus sichtbar werden. Aber ich habe das absolute Interesse an dem Wirken des Heiligen Geistes und an dem Kommen und das Sichtbaren der Realität des Heiligen Geistes, wenn die Früchte des Heiligen Geistes sichtbar werden im Leben von Menschen. Ich will Früchte sehen. Und ich selber habe ganz stark diesen Aspekt von Heilung erlebt, einfach in der Gegenwart Gottes, wenn der Heilige Geist kommt, diese Berührung Gottes durch den Heiligen Geist und diese Realität Gottes. Bei mir hat Gott es so gemacht, dass er quasi so die Schmerzen wie rausgeschwemmt hat. Ich habe immer ganz, ganz viel weinen müssen. Ich muss auch heute noch weinen, wenn der Heilige Geist so richtig kommt. Aber das ist ein anderes Weinen, komischerweise, ist einfach nur schön. Und ich liebe die Gegenwart Gottes. Also Teike und ich, wir haben uns, wie soll ich sagen, wie verpflichtet dazu, wir geben unser Leben her für die Gegenwart Gottes. Wir tun alles, um die Gegenwart Gottes zu erleben, als Gemeinde, als persönlich, die Nähe Gottes, diese Beziehung zu Gott. Und dass es eine Realität ist in unserem Leben und dass es sichtbar wird in unserem eigenen Leben, dass diese Früchte, dass Menschen wie von diesen Früchten essen können, dass unsere Tasse überfließt von diesem Leben und dass unsere Gemeinde so ein Ort ist, wo Menschen wieder von essen können, diese Frucht essen können, dass sie zur Tür reinkommen, dass sie diese Frucht des Heiligen Geistes essen können, tasten können, die Atmosphäre wahrnehmen können, Liebe, Annahme, Vergebung, die Respekt und Ehre, gegenseitige Wertschätzung und genauso eben diese Dinge, wenn der Heilige Geist kommt, wie Heilung und all diese Dinge. Also wir sind absolut Abhängige. Wir sind addicted für unser Leben. Bis an das Ende unseres Tages sind wir heiß darauf, die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben und durch uns, in unserer Gemeinde und in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft und darüber heraus einfach zu erleben.
Die Birgit hat vorhin schon erzählt, dass wir alle Musiker sind und ich möchte einfach eine kleine Geschichte erzählen. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Gott schreibt gerade oder schreibt ja mit jedem seine Geschichte und er benutzt uns so, wie wir sind. Und der Heilige Geist führt mich immer wieder zu bestimmten Menschen oder in bestimmte Situationen hinein, wo er ganz klar zu mir spricht und über die so, kennt ihr das, wenn ihr einen Eindruck habt, so, jetzt ist er noch da. Und jetzt ist er weg. So ein Gedanke, der durch den Kopf galoppiert, der mal geschwind hinten anklopft und sagt, hey, du könntest doch mal für den beten oder zu dem gehen, den anrufen, das tun. Und das ist die Art und Weise, wie oft in meinem Leben der Heilige Geist wie sichtbar wird, ganz praktisch. Ich bin vor einiger Zeit gefragt worden, ob ich mit meinem Sohn zusammen, der Profimusiker ist, einfach in seinem Bandprojekt ihn zu begleiten. Und man muss dazu sagen, dass ich schon seit einigen Jahren für die 68er-Bewegung Leute bete. Ich möchte immer so ein paar Alt-68er bekehren. Das wäre so mein Wunschtraum. Und ich bete einfach dafür. Ich habe irgendwie ein Herz für die Leute. Und in dieser Band sind da einfach auch Leute, die eben Jesus nicht kennen, aber aus dieser Bewegung kommen. Und wir gehen auch ziemlich viel, also in dieser, das ist so eine Bandgeschichte, wo man dann einfach auch solchen Leuten begegnen. Und und da waren wir also auch mal wieder unterwegs, beziehungsweise angefangen hat es einfach dadurch, dass der eine Bandmitglied, der hatte Probleme mit der Schulter. Und bei der Probe hat er gemeint, oh, ich tut mir so weh, ich kann nicht wirklich spielen und so. Und ich dachte, ja, Heike, da kam er wieder, der Gedanke. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich sollte ich für den beten, weil Gott heilt ja heute auch noch. Und habe es erst in dem Moment nicht gemacht. Habe dann aber zu Gott gesagt, hey Gott, gib mir nochmal eine Chance. Ich möchte es nochmal. Und so ist nun mal Gott. Gott gibt immer eine zweite Chance oder mehrere, solange bis wir wirklich an den Punkt kommen. Und so war es, dass er dann einen Tag danach war, war meine ganze Band war dann praktisch bei meiner Tochter ihrem Geburtstag. Die hatten einfach Lust, da ein bisschen auch Musik zu machen. Und Martin hat dann für ihn gebetet. Und er hat dann so zwischen Tür und Angel war das dann wohl, und kam dann ein paar Tage später zu mir und dann hat er dann gesagt, weißt du, ich glaube ja eigentlich nicht an dieses Übernatürliche und ich glaube ja eigentlich, ich sag's jetzt mit meinen Worten, nicht an Gott und die Geschichten, aber du mit meiner Schulter ist besser. Seit dein Mann für meine Schulter gebetet hat, ist besser. Ein paar Tage später hatten wir wieder ein anderes Konzert. Wir waren in einer Kneipe, kam er mit seiner Frau, du, kannst du mal für meine Frau beten? Weil, weißt du, mit der Schulter, das hat ja geholfen, die hat so Rückenschmerzen. Und dann habe ich gesagt, hier in der Kneipe, Ja, also ich sie gefragt, kann ich hier Hände auflegen? Und ja. Und dann habe ich für ihren Rücken gebetet und oder wir zusammen. Und Gott hat ihren Rücken geheilt. Ja, wieder ein paar Tage oder ein paar Wochen später kam sie zu mir: Du, das mit dem Rücken hat funktioniert, könntest du mal für meinen Fersensporn beten? Ja, der macht mir so Probleme. Und überhaupt, kannst du mir mal ein bisschen erklären, was mit diesem Gott und so, ich müsste da mal was in den Gottesdienst irgendwie in der evangelischen Kirche, müsste ich mal was sagen und ich habe doch keine Ahnung und ich weiß doch überhaupt nichts über Gott und die Welt, aber ich muss da irgendwie über meine Arbeit und der Diakonie, müsste ich da mal was predigen. Kannst du mir da helfen? Und ich finde es einfach so cool, wie Gott diese Dinge benutzt hat, um da wie so eine Tür aufzumachen, eine Herzenstür. Und ich bin gespannt, was Gott da noch weitermacht.
Das mit dem Bibeltext, das nehme ich jetzt mal wörtlich. Und zwar möchte ich als erstes lesen aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 5 und 8. Es geht da um Jesu Himmelfahrt. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wichtig ist mir in diesem Text: Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich bin nicht so gut im Freisprechen, ich habe mir das ein bisschen vorbereitet. Sollte auch nicht so lange sein. Ihr werdet meine Zeugen sein, das habe ich erlebt. Wenn ich den Heiligen Geist habe, dann kann ich Zeuge sein. Ich muss nicht Verteidiger sein. Mir hilft hier der Gedanke an ein Gericht. Dort wird von einem Zeugen auch nur erwartet, dass er sagt, was er gesehen, gehört, erlebt hat. Er muss weder sich selbst noch jemand anderes verteidigen. Das hilft mir sehr und entspannt mich auch. Ich bin nicht dafür zuständig, was andere von Gott halten. Ich muss ihn und sein Handeln nicht verteidigen, sondern darf einfach nur Zeuge sein für alles, was er in meinem Leben tut, getan hat und was ich mit ihm erlebe. Und ich erlebe viel. Von zwei Erfahrungen mit Gaben des Heiligen Geistes möchte ich erzählen. In der Gemeinde haben wir den prophetischen Dienst, in dem ich auch mitarbeite. Wir beten regelmäßig nach dem Gottesdienst für Menschen und sind offen dafür, ob Gott uns prophetische Eindrücke wie Bibelstellen, Bilder, Worte der Erkenntnis oder andere Eindrücke schenkt, um direkt in das Leben der Menschen zu sprechen. Gerade wenn wir für Menschen beten, die wir überhaupt nicht kennen, ist es sehr spannend. So haben wir einmal für eine Frau gebetet, die sehr skeptisch war, ob Gott es wirklich gut mit ihr meint. Ich hatte die Frau nie vorher gesehen und wusste außer ihrem Vornamen nichts von ihr. Im Gebet hatte ich einen Eindruck, ein Bild von Engeln, von göttlichen, guten Begleitern. Ich konnte nicht viel damit anfangen, habe meinen Eindruck einfach so weitergegeben. Sie brach fast in Tränen aus. Denn so erzählte sie, sie sammelt Engel, aber das wüssten kaum die Menschen aus ihrem direkten Umfeld. Da blieb mir dann selbst fast die Luft weg. Durch diesen Eindruck wurde ihr deutlich, dass Gott sie durch und durch kennt und sie dort abholt, wo sie lebt. So war sie dann auch offen für die Eindrücke und Bibelstellen, die die anderen Beter in der Gruppe für sie hatten. Mich fasziniert Gottes Handeln und Reden in der Prophetie immer wieder neu. auch weil es eine unverfügbare Gabe ist. Ich bin immer wieder neu darauf angewiesen, mich für Gottes Handeln zu öffnen, und er ist und bleibt souverän in seinem Reden. Ich kann es nicht machen. Und so gibt es auch immer wieder Situationen, in denen ich nichts von Gott zum Weitergeben höre. Und das ist dann auch so in Ordnung. Meine zweite Erfahrung, von der ich berichten möchte, ist die Gabe des Sprachengebetes. Ich genieße diese Möglichkeit, zu beten und Gott zu preisen, auch wenn mir die Worte fehlen. Es ist ein Gebet direkt aus meinem Herzen zu Gott, ohne den Umweg über gut durchdachte oder sogar intelligente Formulierungen. Auch diese gut durchdachten und formulierten Gebete sind wichtig, absolut keine Frage, aber eben nicht immer. Gerade wenn ich unter Druck bin durch äußere Umstände oder geistlich andere Welten, ist mir das Sprachengebet zur Hilfe geworden. So habe ich mir angewöhnt, in Konflikten oder Stresssituationen, die ich überhaupt nicht mag, innerlich in Sprachen zu beten. Das beruhigt mich dann, weil ich meinen inneren Blick auf Gott lenke und nicht mehr in der Situation gefangen bin. All diese Erfahrungen mit dem Heiligen Geist möchte ich nicht mehr missen, sondern eigentlich immer noch viel mehr davon erleben.
Ich habe nur einen kleinen Zettel, habe da eine Mail wohl nicht richtig gelesen mit dem Bibelvers. Also 1. Korinther 14, es geht um das Sprachengebet. Das sind zwei kurze Zeugnisse. Und zwar einmal möchte ich kurz erzählen, wie ich das Sprachengebet empfangen habe. Ich bin 1980 Christ geworden, schon ein paar Jährchen her. War damals in der St. Petrikirche, eine ganz alte, große Kirche in Hamburg. Und da haben die so wunderschöne Lieder gesungen. Und eins fand ich so besonders schön. Und ich habe also eifrig in diesem Buch geblättert. Und wo ist denn der Text? Wo ist der Text? Sie sangen aber in Sprachen. Da konnte ich keinen Text finden. Ich bin also ganz natürlich damit sozusagen aufgewachsen. Meine ersten Kontakte als Christ war gleich in der Charismatik. Also nicht, Martin, wie bei dir mit Pietismus. Ich musste da auch gar nichts irgendwie erst sortieren, sondern ich fand das schön, Das hörte sich gut an, das fühlte sich gut an, das wollte ich auch haben. Ich hatte immer einen weiteren Weg von der Kirche aus nach Hause und kannte ja die Lieder zunächst noch nicht. Da waren natürlich auch normale deutsche Lieder. Und da trällerte ich also in meinem kleinen R4 so die Lieder und kam mit dem Text aber nicht weiter. Und dann habe ich irgendwas mir selbst zusammengereimt und irgendwie kamen da auch irgendwie andere Silben. Und ich war am Anfang ganz, ganz unsicher und dachte, ist das jetzt von Gott? Habe ich mir das jetzt einfach nur selbst ausgedacht? Damals war noch so die Frage, ist das der Geist von unten? Wer weiß, vielleicht ist das gar nicht was Richtiges, was Ordentliches. Ich war dann auf einer Bibelschule in Amerika und habe gedacht, so, ich habe sonst immer das Sprachengesang und Gebet ganz leise gemacht und damit die anderen das gar nicht so laut hören. In Amerika dachte ich, jetzt bin ich in einer Schulsituation, jetzt werde ich das ganz laut singen und wenn das verkehrt ist, dann können die mich ja korrigieren. Passierte aber nichts und alles war in Ordnung. Für mich die Gabe des Sprachengebetes war also benutze ich auch oft, ähnlich wie Monika das erzählt hat. Eine Situation möchte ich herausgreifen. Und zwar war ich auf einem Missionseinsatz in Kalkutta und habe mich natürlich auf diesen Missionseinsatz dort versucht, so gut wie irgend möglich vorzubereiten. Nur, wie kann man sich auf Leid vorbereiten? Wir kamen dann in Kalkutta an, der Flug musste irgendwie umgebucht werden, es war in der Nacht, es war Monsunzeit, der Regen klatschte gegen die Hauswände, das war ungefähr 30 bis 50 Zentimeter hoch, das Wasser, das war alles sehr unheimlich. Der ganze Kulturschock, das Leid, was wir sahen, wirklich Leute, die am Bürgersteig saßen, lebten, manche vielleicht sogar schon gestorben waren. Also es war einfach unbeschreibbar. Wir hatten eine junge Frau in unserem Team, die war so geschockt von dem, was sie dann dort sah, dass sie nicht schlafen konnte. Es war so schlimm, es war die dritte Nacht vorbei, dass wir uns überlegen mussten, dass einer im Team mit ihr zurückfliegen musste, weil sie fast wie abgedreht war. Und was habe ich gemacht in der ganzen Zeit? Ich habe permanent in Sprachen gebetet. Innerlich, so leise. Ich hatte das Gefühl, wie der Schock dessen, was ich dort gesehen habe, das war die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten. Also es war für mich persönlich wie lebensnotwendig. Ich brauchte das. Und auch in so vielen Situationen, wir haben so für so, so viele Leute gebetet. Später sind mein Mann und ich auch öfters jetzt in Indien gewesen. Es ist eine Arbeit dort erwachsen, wo wir seit 30 Jahren ein Pastoren-Ehepaar unterstützen, ein lutherisches Pastoren-Ehepaar. Und wenn wir da dort eingeladen sind, kann es locker sein, dass wir da für 50 oder für 100 Leute beten. Natürlich bete ich auch viel in Sprachen. Für die Inder ist es sowieso egal, ob ich jetzt Deutsch rede oder in Sprachen rede, ist es alles unverständlich. Ja, also ich bin einfach sehr, sehr dankbar für diese Gabe. Vielleicht nochmal zurück zu Kalkutta. Ich habe über die Erlebnisse, was ich dort erlebt hatte, 5 Jahre lang nicht weinen können, weil ich innerlich so erschüttert war. Und erst in einer Konferenz in Lüdenscheid, wo Mark Bontain über Kalkutta gesprochen hatte, da das erste Mal konnte ich darüber weinen. Also ich denke, einfach auch psychisch hat mir das Sprachengebet einfach ganz viel Stabilität gegeben und mir geholfen. Okay.
Danke, was für ein Reichtum. Wow. Und wo stehen wir drin? Also, die gehören ja nicht nur zu mir. Diese Leute, die jetzt gerade was gesagt haben, die gehören auch zu uns. Und das ist unsere große Familie. Ich lasse jetzt meinen Teil weg. Ihr habt genug gehört. Ich denke, wenn ihr hinterher Fragen habt oder sagt, Mensch, das, was der oder die erzählt habt, genau danach sehne ich mich. Das möchte ich gern, da möchte ich gern mehr von. Geht doch hin, ich vereinnahme euch jetzt einfach, ihr seid alle in der Lage, für Leute zu beten. Haltet euch doch dann einfach hier so vorne mal nach dem Gottesdienst etwas auf und dann kann man auch zu unseren Gästen gehen.